Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Episode unserer Neuro-News-Updates vom ECTRIMS-Kongress 2025 in Barcelona im Rahmen der Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Mein Name ist Matthias Meurer und gemeinsam mit meinen neurologischen Kolleginnen und Kollegen werde ich Ihnen interessante Themen des diesjährigen Kongresses präsentieren. Heute begrüße ich Privatdozenten Dr. Robert Höppner aus Bern, im Übrigen der Premiere, das erste Mal einen Kollegen aus der Schweiz auch hier mit als Gast. Und gemeinsam möchten wir Ihnen, euch, einen Überblick über den diesjährigen Ersten und Pre-Day des ECTRIMS geben. Ja, herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Kongress-Update vom diesjährigen ECTRIMS 2025 in Barcelona begrüßen. Und ich sitze hier bei herrlichem Wetter mit einem sehr netten Gast, Herrn Dr. Robert Höppner vom Universitätsspital in Bern, mit dem ich mich so ein bisschen austauschen möchte über das, was heute auf dem ECTRIMS passiert ist und noch passieren wird. Hallo Herr Höppner, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier in Barcelona zu sein und ein bisschen über den Kongress zu plaudern. Wir sind ja nahezu fast am Strand. Der Weg ist nicht weit.
Sind Sie denn gut angekommen in Barcelona?
Tatsächlich, in Barcelona bin ich sehr gut angekommen, hatte schon die Chance, am Pre-Day teilzunehmen und muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie lebendig die Stadt ist. Auch berücksichtigen, dass Sie ja gerade den Feiertag haben mit der Fiesta de la Mercedes.
Das ist mir auch aufgefallen, als ich heute Morgen gefahren bin, die Straßen waren leer. Wahrscheinlich konzentriert man sich im Moment mehr aufs Feiern. Ich bin überhaupt überrascht. Wir hatten ja von der App her eigentlich Regen erwartet, aber es ist wunderschönes Wetter. Wunderbar, so wie man es eigentlich von Spanien erwartet. Aber Sie sagten, Sie waren schon beim Pre-Day. Ich glaube, das muss man erklären. Es ist eigentlich heute Mittwoch, wo wir aufnehmen, der erste Kongresstag offiziell. Aber es war eigentlich schon ein sehr interessantes Pre-Day-Programm. Ne? Sie hatten sich da auch näher reingearbeitet, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also einerseits war ich auf dem Pre-Day ECTRIMS, ehrlicherweise ist ja auch Networking, Leute treffen, kennenlernen, Forschungsprojekte diskutieren. Aber ich muss sagen, vom wissenschaftlichen Programm war ich sehr, sehr beeindruckt. Zum Beispiel gab es da eine Session, die sehr viel über Immunglobuline diskutiert hat und Immunglobulin-Subklassen. Ich meine, in der Neurologie kennen wir IgG4-related Disorders und da haben wir es im Kopf und dann, naja, ärgern wir uns, wenn es mal gemessen ist und es ist erhöht und keiner weiß so richtig, was mit anzufangen. Aber dass IgG4 so viel spannende, unterschiedliche Funktionen hat, einerseits agonistische, antagonistische, je nachdem, wie es zusammengesetzt ist, das war mir ehrlicherweise vom Pre-Day nicht klar. Und ich denke, das ist was gerade in den MS-Therapien, wo wir immer mehr ja auch B-Zell depletieren oder B-Zell-targeted arbeiten, wo mehr geschaut werden muss.
Sie sagten IgG4-mediierte Erkrankungen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz durchgehen, was Sie so konkret angesprochen haben. Also welche Erkrankungen waren so im Fokus?
Da tatsächlich in dem Talk ging es mehr um die Grundlagenmechanismen unterschiedlicher Antikörperklassen, zum Beispiel auch Komplementaktivierung. Man muss ja einfach klar wissen, welchen Backbone hat ein Antikörper, wenn man zum Beispiel Komplementinhibitoren vom Mode of Action einsetzen möchte. Sie hatten aber tatsächlich auch Overlap-Erkrankungen. Also sie haben diskutiert MS, MS, MOC, MOC, Low Titer. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch macht. Wann messt ihr MOC? Wie interpretiert ihr die Titer?
Es ist ja vor allen Dingen, ich denke, gerade wenn man jetzt über MS spricht, natürlich schon mal die Grundfrage überhaupt, und das würde ich auch nochmal zurückgeben, die Frage, ist denn die Bedeutung von Antikörpern bei der MS gewertet worden? Also wie sieht man das? Also letztlich ist ja immer so ein bisschen Fraktion zellvermittelte Erkrankung versus antikörpervermittelte Erkrankung. Klar, wir arbeiten mit Therapien, die irgendwo natürlich Antikörperproduktion interferieren. Auf der anderen Seite wissen wir wohl auch, es ist eher wahrscheinlich auch die Interaktion zwischen Zellen. Ist das diskutiert worden in dem Kontext?
Das ist tatsächlich angeschnitten worden, aber nicht im Kontext von MS, sondern mehr im Kontext von MOC, dass man manchmal ja Erkrankungen hat, die aussehen wie MOC und egal was man tut, man findet den Antikörper nicht und dass man da vielleicht wissenschaftlich mit T-Zell-gestützten Assays weitermachen kann. Wenn Sie mich persönlich fragen, auf welchem Lager ich stehe, dann würde ich tatsächlich zum Beispiel bei den CD20-vermittelten Therapien sagen, dass es auch viel um die CD3, CD20-doppelpositiven Zellen geben kann. Meine klinische Erfahrung ist einfach, wenn wir faxen standardmäßig Lymphozyten-Subpopulationen und die, wo die sozusagen CD3-positiven Zellen etwas mit runtergehen, die sind meistens klinisch noch besser als die rein CD19 oder CD20-depletierten.
Interessanter Punkt. Aber was ich auch nochmal nachfragen will, das ist ja auch tatsächlich in der klinischen Praxis immer eine große Frage. Und wenn Sie da auch gestern drüber diskutiert haben, was machen wir denn mit diesen Patienten, die diese niedrigen MOC-Titer haben? Das ist ja häufig was mir auch zugeschickt wird. Da hat man Patienten, der letztlich irgendwie so 1:10 die MOC-Titer hat. Wie ist die Empfehlung im Moment dazu?
Anscheinend scheint sich unsere Arbeitswirklichkeit nördlich und südlich der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz überhaupt nicht zu unterscheiden. Ja klar, die Fragen kriegen wir, denke ich, alle. Ich bin da sehr, sehr konservativ, die Bedeutung eines sehr tiefen Titers als relevant anzusehen, außer man findet klare, bildgebende klinische Kriterien, die dem widersprechen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass man jetzt ja bei den neuen Kriterien einfach auf die Imaging-Guidelines auch achtet, dass man halt nach Central Veins, sein PRL etc. sucht. Ja, und selten, dass ich bei uns in der Klinik, würde ich sagen, haben wir das eigentlich nicht, Low Tita, Mock AD.
Was war sonst noch in den Pre-Day-Sessions? Ist Ihnen noch irgendwas Interessantes untergekommen, außer den IgG-Sachen oder auch zu den Komorbiditäten? Das waren ja so die Hauptthemen.
Thematisch war es das eigentlich für mich. Ich hatte sonst viel Networking und interessante Gespräche auch im sozusagen Dachbereich, sich austauschen, Leute treffen, Forschung zu besprechen. Und ich denke, was auch ein relevanter Aspekt ja ist, wenn wir über Mode of Actions denken, ist ja Trafficking, Cell Trafficking, Immune Cell Trafficking. Da ging es ja, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es leider nicht geschafft, heute weiter.
Waren ja, ich ja tatsächlich, weil ich da ja auch ein bisschen Historie habe von früher, das war schon sehr, sehr lange her, wo ich mit Zelladhäsionsmolekülen auch gearbeitet habe, mich tatsächlich in diese Session gesetzt, muss sagen, bin ich enttäuscht von. War fantastisch von den Rednern her. Alex Pratt aus Kanada, dann Martin Kerschenstein aus München und Burkhard Becher, der ja auch immer sehr launige Vorträge hält. Das war schon extrem gut besetzt, diese Session. Jetzt muss man sagen, es ging jetzt weniger um Adhäsionsmoleküle, sondern es ging tatsächlich wirklich um harte Grundlage und die Frage, also die vor allen Dingen als erstes aufgeworfen wird, welche Rolle spielt das Endothel? Gibt es unterschiedliche Arten von Endothelzellen? Fand ich sehr spannend, auch diese Arbeiten, dass man eben letztlich sagen wir mal, drei unterschiedliche Endothelklassen definiert hat, die venösen, die arteriellen, die kapillären, und dass die schon auch unterschiedliche Expressionen von letztlich einem Transkriptom haben. Also ich bin da natürlich nicht mehr so in der Grundlage drin, aber man macht das ja heute schon mal alles mit Transkriptomanalysen, dass man sich das anguckt, dass man Zellen clustert, und die Unterschiede waren schon deutlich. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das? Das konnte auch nicht beantwortet werden im Moment. Aber was schon spannend war, ist tatsächlich die Möglichkeit der Kollegen da in Kanada gewesen, dass die also innerhalb von kürzester Zeit auch Autopsien gewinnen können. Immerhin von 4 MS-Patienten, die relativ frisch direkt innerhalb von 120 Minuten autopsiert worden sind, wo man dann eben 4 MS, 7 ALS-Patienten jetzt im Moment gesammelt hat. Auch noch nicht mal jetzt irgendwie total alt, sondern eher auch in, ich glaube, unter 30 hatte er 2 dabei, wo sie dann eigentlich das auch am Menschen verifiziert haben, diese Mausergebnisse, die sie mit dem Clustering der Endothelzellen hatten. Sehr spannend.
Das ist ja mega gut. Dann haben sie ja den Schritt quasi vom Tiermodell zu human, zumindest den ersten, gemacht.
Also zumindest war das irgendwie ein sehr spannender Ansatz, dass das so läuft. Ich meine, man denkt ja immer, ist es in Deutschland überhaupt möglich, sowas zu machen? Würde man wahrscheinlich überhaupt nicht hinkriegen. Da beneidet man manchmal andere Länder, die das vielleicht etwas pragmatischer auch mit der Probengewinnung betrachten. Ne?
Wenn Sie jetzt spekulieren müssten und sagen würden, wie viele Jahre es noch dauert, bis wir einen weiteren Mechanismus oder einen weiteren eine Therapie haben, um Zelltrafficking anzugreifen. Was würden Sie sagen? 15 Jahre?
Ich sage mal, das ist eine ganz witzige Frage, die Sie stellen, weil ich kann ja mal auf den Vortrag von Martin Kerschenstein noch eingehen. Also ich kannte die Arbeit schon, weil die auch auf dem letzten DGN ist prämiert worden, die er da gemacht hat. Er hat ja da auch das übersteigt jetzt, glaube ich, den Rahmen des Podcasts zu erklären, aber auf jeden Fall hat er eine CRISPR-Methode, mit der er letztlich Gene in Zellen ausnocken kann, und das eben auf so einem Large Scale, dass man eben, ich weiß nicht, eigentlich Whole Genom irgendwie ausgenockt hat, ja. Und da natürlich gucken kann, was braucht eine T-Zelle, um überhaupt rüberzukommen, ja. Und hat dann eben letztlich mit dieser Methode dann 18 essentielle Gene mehr oder weniger identifiziert, die eine T-Zelle generell braucht, um ins Hirn reinzukommen. Und jetzt dürfen Sie mal raten, also ich meine, das ist sehr lustig eigentlich, das Ergebnis, was rausgekommen ist bei der Untersuchung. Also was ist essentiell für eine T-Zelle ins Gehirn zu kommen?
Ich weiß es leider gerade nicht.
Frau oder vier. Ach, das haben sie gefunden. Okay. Ja. Also im Prinzip muss man, also er hat das selber scherzhaft aufgegriffen. Es ist fantastisch, dass man eigentlich dieses Proof of Concept hat, grundlagenwissenschaftlich. Ja. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite fast schon ein bisschen funny, ja, dass man jetzt mit einer extrem ausgereiften Methode es geschafft hat, das zu beweisen, was wir seit mehr als 10 Jahren in der Klinik einsetzen. Ja. Und deswegen finde ich die Frage eigentlich auch ganz witzig, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, das so betrachte, muss man vielleicht auch immer sagen, Grundlage ist toll und auch wichtig, aber manchmal ist es auch vielleicht der klinische Versuch, die Beobachtung, die uns weiterbringt. Ja. Denn letztlich muss man auch sagen, Natalizumab war letztlich Bench-to-Bedside-Versuch, ne?
Ja, ja, und hat mich kalt erwischt, dass ich den Mechanismus nicht parat hatte.
Ich wollte sie da jetzt nicht irgendwie aufs Glatteis führen, aber weil es halt so irgendwie so naheliegend ist. Ja, voll. Sie haben da bestimmt jetzt auch in komplett andere Sphären gedacht, ja. Aber ich meine, letztlich, er hat dann auch noch über Makrophagendiversitivität gesprochen und hat auch diese Systematik bei Makrophagenpolarisierung angeguckt. Also es war wirklich eine super Session, auch dann durchaus ergänzt von Burkhard Becher. Das ist ja Nachbar von ihm. Wahrscheinlich kennen Sie die Forschung da, die er dazu CSF gemacht hat. Das ist ja, ich meine, er ist ja auch selber polarisierend, ähnlich wie seine Makrophagen. Ja. Also es macht immer Spaß, letztlich da.
Er macht super Vorträge.
Dazu zu hören. Ja, sind tolle Vorträge. Also mir hat diese Session sehr gut gefallen, muss man sagen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen von dem Spirit da abgeben. Ich glaube, es waren noch andere interessante Themen. Ich habe gehört, so im Vorfeld, Sie waren MS beim älteren Menschen, ne?
Ja, absolut. Also wir haben mal selber bei uns in unserer Kohorte der MS-Patienten in unserem Zentrum geschaut und wie viel Prozent eigentlich über 50, 55 sind, haben wir geguckt. Und das sind mehr als die Hälfte. Das heißt, ehrlicherweise, wir haben ja folgendes Problem. Alle Studien hören auf zu rekrutieren, 55, ganz wenige gehen bis 60 und mehr als die Hälfte unserer Patienten, die wir ja auch weiter behandeln, logischerweise, ist außerhalb dieses Alters.
Ja, ich finde das total relevant. Ich meine, man muss auch sagen, klar, die waren alle älter. Wir haben ja auch einiges getan für die Lebenserwartung unserer Patienten und ich halte das für ein Riesenthema.
Genau, und was wir mit sozusagen Daten und Evidenz füllen müssen, das ist der eine Aspekt, und wo wir auch über Konzepte nachdenken müssen. Ich meine, Absetzen von Immuntherapien, da hat es ja einige Arbeiten zugegeben, die jetzt tatsächlich nicht so schlagend waren. Teilweise mussten sie auch beendet werden aus Safety-Aspekten, aber auch wie wir im Alter über Alterung denken und welche Mechanismen es vielleicht gibt, wie man das noch mit in Therapiekonzepte integrieren kann. Dann gab es einen gewissen Schwenk auch natürlich in die Mild Cognitive Impairment oder Alzheimer-Forschung, wo sicherlich ein Teil dieser Therapien mit angeschaut wird. Aber tatsächlich denke ich, wir in der Neuroimmunologie sollten da durchaus auch mit der Zeit gehen und auch schauen, dass wir Alterung, Aging, Therapie älterer mit berücksichtigen, weil eigentlich in der Neurologie sind wir ja die Personen, die wirklich die Expertise für Immuntherapien haben, auch unterm Safety-Aspekt, muss man klar sagen.
Wurde denn was Neues zum Absetzen beziehungsweise zum Vorgehen in der Therapie bei älteren Menschen empfohlen? Neue Studiendaten?
Nein, empfohlen waren sie sehr, sehr zurückhaltend. Ja, dass man das halt natürlich als Shared-Decision-Konzept macht, dass man schaut, dass lange Stabilität vorliegt. Und dass man, ich meine, was ganz, ganz klar ist, Trafficking Agents, wo wir eben drüber geredet haben, sollte man nicht einfach beenden, wissend auch, dass es ja Rebound-Risiken gibt.
Klar. Wie machen Sie es denn in Bern generell? Also würden Sie jemand, der, ich sag mal, über 55 ist, letztlich weiter behandeln, wenn er stabil ist? Oder haben Sie irgendwelche internen SOPs?
Mhm. Ja, wir behandeln prinzipiell weiter, wenn es gut vertragen wird.
Ja.
Wenn dann Leute 60, 65 erreichen und selber auch die Thematik aufreucht, wie lange eigentlich noch, dann ist es für mich intern so, dass mehrere Jahre NEDA-3 vorgelegen haben muss, also EDSS vorhanden ist, der ist stabil geblieben, kein Schub, keine MRT-Aktivität, dass wir von einer eher mild aktiven Therapie kommen, sicher keinem Trafficking-Agent. Und dass man dann unter sehr, sehr engem Monitoring, Bern hat ein großes Glück, wir sind, glaube ich, auf der Welt der zweite Ort mit der höchsten MRT-Dichte nach dem Silicon Valley in den USA. Also dann machen wir 6-monatiges MRT-Monitoring in den ersten 2, 3 Jahren, um wie so einen Kompass zu sehen, dass man quasi vor das Problem wiederkommt, wenn was ist. Und da gibt's ja jetzt mit den auch Einzug, eben, wie eben schon gesagt, Central Vein Sign und PRL, Kriterien, die wirklich helfen, nachher bei der Frage, ist es eine MS-Läsion oder eine vaskuläre? Das muss man ja auch überlegen. Nicht alles, was neu ist, ja, ist entzündlich.
Stimmt, und damit hätten wir jetzt auch den Elefant im Raum erwähnt. Wahrscheinlich fragen sich alle, warum wir nicht über die neuen Diagnosekriterien sprechen, jetzt wo schon PRL und Central Veins dann erwähnt wird. Aber wir haben es jetzt extra mal gespart, ja, weil letztlich das, glaube ich, wird so viel diskutiert, dass wir da wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen drüber reden werden. Heute war auch die, glaube ich, eröffnungsgrößte Session über die Anwendung der neuen Diagnosekriterien, Xavier Montan-Bahn. Aber ich denke mal, letztlich ist dazu ja auch schon fast alles über das letzte Jahr gesagt worden. Also die Spannung war definitiv letztes Jahr größer, oder?
Absolut. Und sie haben es geschafft, es vor der ECTRIMS zu publizieren.
Immerhin,
ich konnte es kaum noch erwarten, muss ich ehrlicherweise
sagen. Also deswegen, das ist der Grund, warum wir sie jetzt nicht noch belästigen mit der Diagnosekriterien-Session. Herr Hörtner, es war total schön, dass Sie da waren, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten, austauschen konnten. Ich hoffe, Sie genießen den Rest noch weiter. Und ich hoffe auch, dass das Wetter so bleibt.
Gleichfalls vielen Dank meinerseits für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, das war also die Episode 1 unserer täglichen Neuronews-Updates hier aus Barcelona. Wir hoffen, wir konnten euch, Ihnen einen schnellen Überblick geben. Die Neuronews sowie alle Folgen von Nervennahrung könnt ihr jederzeit auf den bekannten Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Google finden oder einfach googeln. Morgen geht's weiter mit Episode 2. Bis dahin.